HR Info. Wissenswert.
Saubere, also zugleich auch klimafreundliche Energie aus einem unerschöpflichen Rohstoff. Das erhoffen sich manche Physiker von der Kernfusion, also vom kontrollierten Verschmelzen von Wasserstoff zu Helium. Allerdings ist der Weg dorthin alles andere als sonnig. Schon seit Jahrzehnten tüfteln Kernphysiker an Versuchsreaktoren, unter anderem auch in Deutschland. Auf dem Weg zur Kernfusion, Spitzenforschung in Greifswald. Das ist heute das Thema in HR Info Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Vor genau einem Jahr ging in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern ein Forschungsreaktor in Betrieb, genannt Wendelstein 7X. Ein Versuchsaufbau, der nahezu eine halbe Milliarde Euro gekostet hat und der fast 20 Jahre lang vorbereitet worden war. Folgen wir nun Frank Grotelüschen auf dem langen und zunächst durchaus mühevollen Weg zu diesem Fusionsreaktor.
Der Reaktor erhitzt Wasserstoffgas auf irrsinnig hohe Temperaturen, auf mehr als 100 Millionen Grad. Jetzt passiert dasselbe wie im Inneren der Sonne. Das Wasserstoffgas wird zum Plasma, das heißt zu einem heißen, elektrisch geladenen Gas. Wasserstoffkerne verschmelzen zu Helium, Energie wird frei. Energie, aus der sich Strom gewinnen lässt, klimafreundlich und quasi unerschöpflich. Eine Vision, der die Physiker schon lange nachjagen, seit Jahrzehnten.
Die Fusionsforschung, die ging eigentlich los gleich nach dem Krieg, und zwar in England, USA und damals in der Sowjetunion.
Friedrich Wagner, ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik.
Die allerersten Konzepte, die wurden entwickelt so 1951 in Princeton, und dieses Konzept heißt Stellrad.
Ein tischgroßes Gerät aus Glasröhren, umringt von Magnetspulen, Codename Matterhorn. Ein erster primitiver Versuch der US-Forscher.
Parallel dazu hat man in der Sowjetunion ein alternatives Konzept entwickelt, das war auch in den 50er Jahren, und dieses Konzept hieß Tokamak.
Ein Ringreifen aus Kupfer, groß wie ein Lastwagenrad. Stellarator und Tokamak, beide Konzepte unterscheiden sich durch ein technisches Detail. Beim Stellarator wird das Plasma einzig und allein durch kräftige Magnetspulen zusammengehalten. Beim Tokamak fließt zusätzlich ein Strom durchs Plasma. Das erzeugt ein Magnetfeld, das zusätzlich zu den Spulen wirkt. Stellarator gegen Tokamak, das war der Wettlauf West gegen Ost, USA gegen Sowjetunion. Die Forscher tüftelten im Geheimen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Sie haben erwartet, dass das Ganze so schnell geht. Von der Atombombe zum Reaktor, das ging alles sehr rasch. Und ihre Erwartung war eigentlich, dass sozusagen im Bereich der Fusion das auch sehr schnell gehen würde.
. 1952 zünden die USA die erste Wasserstoffbombe. Wasserstoff verschmilzt bei der Explosion zu Helium blitzschnell und unkontrolliert. Dieser Prozess, da war man sich sicher, sollte sich rasch unter Kontrolle bekommen lassen. In Versuchsreaktoren, die in einen Laborkeller passen. Doch die Ernüchterung folgte schnell. Das heiße Plasma verhielt sich viel widerspenstiger als erwartet. Es wollte sich einfach nicht lange genug in den Magnetkäfig sperren lassen.
Alle Seiten haben erkannt, es gibt Probleme in dem Plasma, und diese Probleme heißen Instabilitäten und Turbulenz.
1958 fiel die Geheimhaltung, die Fusionsforscher konnten sich austauschen. Bald zeigte sich, die Sowjets hatten die Nase vorn, die Amerikaner das Nachsehen.
Der Stellarator war ein großer Flop. Und daneben war der Tokamak im Kurchatow-Institut also ein Riesenerfolg.
1968 erreichte der Tokamak eine Temperatur von 10 Millionen Grad. Noch viel zu wenig, um Atomkerne verschmelzen zu lassen, aber ein hoffnungsvoller Zwischenschritt. Die Amerikaner gaben den Stellarator auf und schwenkten um auf den Tokamak, wie die meisten Institute auf der Welt. Nur noch eine Minderheit setzte auf den Stellarator.
Die Minderheit, die war bei uns und in Japan. Von der experimentellen und der theoretischen Seite hat man bei uns den Glauben nicht verloren.
In den 70er und 80er Jahren war das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik eines der wenigen Labors, die das Stellarator-Konzept weiterverfolgten. Zwei Prototypen entstanden in Garching, Wendelstein 7a und Wendelstein 7as, benannt nach einem Berg in den Bayerischen Alpen und zugleich eine Anspielung auf das US-Projekt Matterhorn. Doch die Prototypen funktionierten nicht so, wie es sich Friedrich Wagner und seine Leute erhofft hatten.
Der Stellarator hatte eine Kinderkrankheit, und keiner dachte, dass man diese Kinderkrankheit lösen kann.
Will man zwei Wasserstoffkerne zu Helium verschmelzen, steht man vor einer gewaltigen Hürde. Eigentlich stoßen sich die beiden positiv geladenen Wasserstoffkerne ab. Erst wenn sie sich nah genug kommen, geraten sie in den Bann der weit stärkeren Kernkraft. Dazu aber braucht es extreme Bedingungen, Temperaturen von mehr als 100 Millionen Grad. Nur dann prallen die Kerne so heftig aufeinander, dass sie die elektromagnetische Abstoßung überwinden und verschmelzen. Außerdem braucht es einen Magnetkäfig, der das Höllenfeuer von den Reaktorwänden fernhält. Die würden andernfalls schmelzen. Eine Herkulesaufgabe für die Konstrukteure.
Dafür braucht man Großrechner. Und die Entwicklung des modernen Stellarator war deswegen erst in den 80er und 90er Jahren möglich.
Per Herlander, Theoretiker am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Erst Ende der 80er waren die Supercomputer so schnell, dass Herlander und seine Leute das heiße Plasma virtuell simulieren konnten.
Dann verfolgt man tausende und etliche tausende Teilchen in diese Konfiguration. Dann versucht man, die Konfiguration ein bisschen zu verändern und zu sehen, ob es besser wird.
Die Lösung? Ein hochkomplexes Magnetfeld. Auf dem Computermonitor sieht es aus wie ein Fahrradschlauch, der hoffnungslos in sich verdreht ist. Rasch war den Forschern klar, um dieses Feld zu erzeugen, braucht es spezielle Magnete, übermannshohe Spulen, eigenartig gewunden und in sich verdrillt, mit Beulen und Dellen, als wären sie vom Laster gefallen. Völlig neu und äußerst schwierig zu bauen.
W7X ist eigentlich stärker als jede andere Maschine davor eine Kopfgeburt, denn sie ist maßgeschneidert.
Die neuen Magneten sollten das Stellarator-Konzept retten. Anfang der 90er Jahre präsentierten die Forscher ihre Pläne der Politik. Wie seine Vorgänger sollte Wendelstein in Garching bei München gebaut werden, dem Stammsitz des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik.
Natürlich war das die Idee, dass das die nächste Entwicklungslinie für Garching ist. Das lief allerdings dann ganz anders.
Der Grund? Schon damals stand die Kernfusion in der Kritik. Milliarden waren in die Forschung geflossen, dennoch schien das Ziel eines Kraftwerks in weiter Ferne. Denkbar schlechte Aussichten für ein neues Großprojekt. Doch dann eröffnete sich eine unerwartete Chance.
Wir hatten in der Zeit einen Minister, Paul Krüger, der kam sehr kurz ins Amt. Er wusste, er wird zunächst mal sein Amt gar nicht so lange ausführen können, denn es standen Wahlen an im Jahr drauf, 1994.
Paul Krüger, promovierter Ingenieur, CDU, ehemals Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR und ab 1990 Abgeordneter im Bundestag, Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Im Mai 1993 hatte ein politischer Skandal dafür gesorgt, dass plötzlich der Posten des Bundesforschungsministers frei wurde und Paul Krüger ins Amt kam. Ganze anderthalb Jahre blieb er im Amt, doch in dieser Zeit verfolgte er eine Mission, der Wissenschaft in den neuen Bundesländern auf die Sprünge zu helfen.
Ich glaube, der hat in sich sozusagen den einen Auftrag empfunden, dass er diese Vakua, die in der DDR forschungsmäßig sind, dass er da was machen müsste. Und er hat also dann zum Glück Kenntnis genommen von unserem Projekt und er hat uns dann sehr ermutigt, das Ganze zu realisieren, aber mit der Maßgabe, das darf nicht in Garching sein, sondern das muss in Greifswald sein.
Wagner und seine Leute waren nicht gerade begeistert. Doch es war ihre einzige Chance. Wendelstein war nur als Projekt der Aufbauhilfe Ost zu haben.
Dann wollte man wirklich sozusagen also diesen politischen Aufwind verwenden. Wir wollten letzten Endes die Neugierde befriedigen können, wie es dann im Osten ist. Jetzt hat mich sozusagen die Historie auch noch ein bisschen erwischt und dann hat mich nach Greifswald verpflanzt.
‚1996 wurde Wendelstein bewilligt, auch mit Geldern aus europäischen Töpfen. Vier Jahre später war das Institutsgebäude fertig, 2004 begann die Montage des riesigen Ringreifens. 2007 aber kam die Hiobsbotschaft. Die Herstellung der speziellen, in sich verdrillten Wendelstein-Magnete erwies sich als schwieriger als erwartet.
Es war für unsere industriellen Partner wirklich nicht leicht, diese Dinge herzustellen. Aber auch die Industrie baut sowas das erste Mal und das kennt man ja vom Kochen oder vom Backen. Beim ersten Mal geht's schief. Das heißt, da haben wir uns mit allerlei Schwierigkeiten herumschlagen müssen.
Ein Teil der Magnete war unbrauchbar und musste repariert werden, sagt Wendelstein-Projektleiter Thomas Klinger. Das Projekt stand auf der Kippe. Nur widerwillig segnete das Ministerium den Notplan ab. Die Kosten stiegen von 300 auf 430 Millionen Euro. Das Projekt verzögerte sich um vier Jahre.
Es ist teurer geworden, es hat jahrelang länger gedauert. Es war ein großes Theater, das auf die Beine zu stellen.
Derweil schläft auch die Konkurrenz nicht. Die Macher des Tokamak arbeiten ebenfalls an einem neuen Experiment, einem deutlich größeren als Wendelstein, nicht in den USA, sondern jetzt in Europa.
Im Augenblick gibt es bei uns eine riesen Baustelle, wo Gebäude errichtet werden.
ITER, der größte Experimentalreaktor der Welt. Ein 30 Meter hoher Gigant, multinational, geschätzte Kosten 20 Milliarden Euro. Wird gerade in Frankreich gebaut, sagt Rem Hange, ehemaliger Geschäftsführer von ITER.
Die Anlieferung der Großkomponenten findet ab jetzt so langsam statt. Das Experiment wird aufgebaut in den Hallen. Wenn es fertig ist, sollte es dann losgehen.
Doch das wird noch dauern. Denn auch ITER hat Probleme. Wiederholt haben Fehlkalkulationen, Managementpannen und technische Schwierigkeiten für Kostenexplosionen und Verzögerungen gesorgt. Wie es aussieht, wird ITER erst 2025 starten, 6 Jahre später als geplant. Doch irgendwann soll der riesige Tokamak etwas schaffen, wofür Wendelstein schlicht zu klein ist. Er soll so viel Wasserstoff verschmelzen, dass er mehr Energie produziert, als man in ihn hineinsteckt. Die Nagelprobe für die Kernfusion. Glückt sie, könnte die Kernfusion tatsächlich als Stromquelle der Zukunft taugen. Schlägt sie fehl, dürfte sich die Kernfusion erledigt haben. Technisch ist ITER ein Wagnis.
Im Tokamak braucht man sehr viel Strom, im Plasma selber. Und diese Riesenströme, die da fließen, können auch dazu Instabilitäten führen, was dann auch zu Schwerstörungen führen kann. Und da weiß man im Augenblick noch nicht genau, ob man die beherrschen kann oder nicht.
Die Ströme wirbeln das Plasma womöglich derart durcheinander, dass Fusionsreaktionen schwierig werden. Das wäre die Chance für einen Stellarator, meint Thomas Klinger.
Tokamaks haben die Eigenschaft, dass sie, ich will es mal in einfachen Worten sagen, schwer zu bändigen sind. Man hat also eine große Steueraufgabe. Unsere Anlage in Greifswald, der Wendelstein 7X vom Typ Stellarator, der ist im Vergleich dazu handzahm.
Im Inneren eines Stellarators fließt das Plasma ruhiger, so jedenfalls der Plan. Außerdem sollte sich ein Stellarator besser für den Dauerbetrieb eignen. Der Haken?
Der große Nachteil vom Stellarator ist die sehr schwierige Bauweise. Von den Spulen, auch vom Plasmagefäß, hat auch eine sehr, sehr schwierige Form.
Um zu beweisen, dass ein Reaktor tatsächlich Energie liefern kann, bräuchte es auch beim Stellarator irgendwann mal einen deutlich größeren Prototyp, einen Nachfolger von Wendelstein. Nur, ob der je gebaut wird, scheint ungewiss. Denn wird ITER zum Erfolg, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man danach weiter auf den Tokamak setzt. Scheitert ITER hingegen, steht womöglich die Fusion als Ganzes vor dem Aus. Das bedeutet, egal wie gut Wendelstein funktioniert, dass seine Resultate jemals Verwendung finden, ist im Moment nicht unbedingt wahrscheinlich. Dennoch wollen Experten wie Rem Hange weiterhin zweigleisig fahren.
Die Maschinen müssen beide erprobt werden, damit man die Daten erhält, die dann die Möglichkeit geben, da Entscheidungen zu treffen. Im Augenblick haben wir die Daten noch nicht.
Sauberer Strom, unerschöpfliche Rohstoffe, kein Risiko eines Gaus. Das alles verspricht die Kernfusion. Doch sie hat auch Nachteile. Reaktorbauteile, die radioaktiv werden und hunderte Jahre zwischengelagert werden müssen. Und die Gefahr, dass jemand radioaktives Material aus der Anlage schmuggelt, um schmutzige Bomben zu bauen. Risiken, die in den Augen der Befürworter zwar beherrschbar scheinen, doch ein Problem bleibt. Sollte die Kernfusion jemals kommen, kommt sie spät, erst in Jahrzehnten. Zu spät für den Kampf gegen den Klimawandel, meinen Kritiker. Thomas Klinger aber ist sich sicher, das mit der Kernfusion ergibt nach wie vor Sinn.
Es ist kein Ersatz für die erneuerbaren Energien, sondern es ist eine wichtige Ergänzung zu den erneuerbaren Energien. Am Ende ist es höchstwahrscheinlich sehr klug, große Rückgratkraftwerke zu kombinieren mit den erneuerbaren Energien.
Der Strom aus Windrädern und Solarzellen schwankt. Fusionsreaktoren würden stetig Energie liefern und könnten, so die Hoffnung, auch dann noch helfen, wenn sie erst in 50 Jahren kommen.
Die Energiefrage ist von so großer Bedeutung, dass man dort auf jeden Fall alle Optionen auf der Hand haben sollte. Denn das Risiko, nur auf einen Weg zu setzen, das würde ich als zu hoch einschätzen.
Rund 2 Jahrzehnte lang haben die Forscher des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik am Fusionsexperiment Wendelstein 7X geplant und gebaut. Und sie mussten dabei manche Verzögerung in Kauf nehmen. Da war die Aufregung natürlich groß, als die Anlage vor genau einem Jahr endlich loslegen sollte. Würde sie tatsächlich so funktionieren wie geplant? Würde sie ein extrem heißes Gas für einen Moment lang in der Schwebe halten können? Frank Grotelüschen war bei dieser Premiere dabei.
Wir werden heute mit dem Wendelstein 7X das erste Plasma zünden. Heute ist denn der Tag, wo jetzt mal alles zusammenspielen wird.
Greifswald, das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Es ist der 10. Dezember 2015. Projektleiter Thomas Klinger ist angespannt. Heute soll sein Experiment endlich starten, nach einer gefühlten Ewigkeit.
Insgesamt wurde für den Aufbau des Wendelstein 7X 19 Jahre investiert. 10 Jahre davon sind Montagezeit gewesen.
Gleich soll es heiß werden. Das Ziel: Heliumgas in einem Versuchsaufbau auf 1 Million Grad erhitzen und in einem Magnetkäfig in der Schwebe halten.
Das sollte eigentlich laufen. Ich bin sehr zuversichtlich.
Noch ist etwas Zeit. Klingers Kollege Robert Wolf greift zu seinem Helm, öffnet ein Metalltor und zeigt den Versuchsaufbau, groß wie ein Haus.
Hier stehen wir jetzt vor dem Wendelstein 7X. Man kann im Hintergrund sehr schön die Pumpen hören. Das sind die großen Vakuumpumpen, die das Kryostatgefäß, in dem sich die Spulen befinden, abpumpt.
Ein Koloss aus Stahl, verdeckt durch ein chaotisch anmutendes Gewimmel aus Aggregaten, Schläuchen und Röhren.
Ich würde das nicht chaotisch bezeichnen. Ich würde das komplex bezeichnen, ja, eine große Anlage, an der sich jetzt viele Komponenten befinden.
Das Kernstück von Wendelstein ist ein Riesenreifen aus Metall, liegend montiert auf einem stabilen Gerüst. Sein Durchmesser 16 Meter. Der Megareifen ist leer gepumpt, bis auf einen Luftdruck von weniger als 1/1 Milliardstel Atmosphäre.
Das ist ziemlich wenig, also quasi nichts.
Umschlossen ist der Reifen von wuchtigen Elektromagneten. Von unten führen 2 Schächte hinein. Sie gehören zu einer Heizanlage der besonderen Art, einer übermannshohen Metalltonne im Keller. Leistung 1 Megawatt.
Wenn Sie das vergleichen, also mit Ihrer Küchenmikrowelle zum Beispiel, die macht 1 Kilowatt,
sagt der Plasmaphysiker Volker Erkmann.
Das heißt, die tausendfache Leistung Ihrer Küchenmikrowelle. Ich habe das mal auf den Punkt gebracht, dass man einen Ochsen in einer Minute würde braten können. Also der wäre dann gar.
Die stärkste Mikrowelle der Welt. Die Fenster, durch die die Mikrowellen nach außen treten, sind aus synthetischem Diamant.
So eine Scheibe hat 260 Karat. Das gesamte Diamantgewicht entspricht etwa dem des britischen Grundschatzes.
So, wir haben heute den ersten Schuss von Wendelstein 7X.
Es ist 13 Uhr. Projektleiter Thomas Klinger steht im Kontrollraum von Wendelstein, in dem sich Mitarbeiter drängen, Journalisten und Forscherprominenz.
Wir haben viele Tests durchgeführt im Vorfeld, sind also zuversichtlich, dass etwas passieren wird. Wenn nichts passieren wird, werden wir es halt nochmal versuchen.
Klinger lässt die Systeme checken. Magnete kalt, Vakuumgefäß luftleer, Mikrowellenheizung aktiviert.
So, jetzt ist der große Moment gekommen.
Die Nervosität steigt, der Countdown startet.
Okay, 10, 9, 8, 7, 6.
Unten in der Versuchshalle heizen die Mikrowellen das Vakuumgefäß, gefüllt mit etwas Heliumgas, 1 Milligramm nur.
3, 2, 1, 0.
Für einen Moment herrscht Ungewissheit. Dann.
Oh, there was a plasma. Ist es nicht schön?
Huscht über einen der Bildschirme ein kurzes Flackern. Die Physiker jubeln. Für eine Zehntelsekunde hat sich das Helium auf 1 Million Grad erhitzt und ist zu einem glühenden Plasma geworden, eingeschlossen durch den Magnetkäfig. Ein erster Durchbruch und doch nur eine Vorübung für den eigentlichen Betrieb. Der startet später, am 3. Februar 2016. Jetzt füllen die Physiker kein Helium in ihre Anlage, sondern Wasserstoff. Der Stoff, mit dem sie eigentlich experimentieren wollen.
Das hat sich eigentlich als sehr erfolgreich herausgestellt. Besser, wenn man sagen darf, als wir erwartet haben.
Sagt Hartmut Zohm, Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik.
Hat sich aber gezeigt, dass das ziemlich gut funktioniert hat alles und dass die Plasmen schon ganz beachtliche Parameter erreicht haben.
Im Frühjahr 2016 können die Physiker den ultraheißen Wasserstoff für knapp 2 Sekunden im Zaum halten. Doch das ist nur eine Zwischenetappe.
Wir sind jetzt dabei, das Gefäß umzubauen, dass wir bis zu 10 Sekunden lange Pulse machen können.
Dazu setzen die Fachleute spezielle Kohlenstoffplatten in die Anlage ein. Dadurch werden die Wände nicht so schnell heiß. Die Anlage kann länger laufen. Im Sommer 2017 soll es wieder losgehen.
Dann werden wir eine längere Experimentierkampagne machen, wo wir eben diese bis vielleicht 10 Sekunden Pulse machen können. Danach gibt es nochmal eine Umbauphase. Dann wird das Ganze aktiv gekühlt mit Wasser. Und dann können wir 30 Minuten machen, also sehr lange.
2020 soll dieser zweite Umbau fertig sein. Erst dann wird Wendelstein soweit sein, um das eigentliche Ziel zu erreichen. Ein 100 Millionen Grad heißes Plasma 1/2 Stunde lang in der Schwebe zu halten. Dann hätte das Experiment in den Augen seiner Erbauer seine Mission erfüllt und bewiesen, dass das Konzept der Stellarators zumindest im Prinzip für ein Kraftwerk taugen könnte.
Es gibt, wie üblich bei so einem komplexen Gerät, kleinere Probleme, Kinderkrankheiten, die man aber beheben kann dabei. Aber insgesamt sind wir auf dem Plan, wie wir uns das vorgestellt haben.
Das Fusionsexperiment Wendelstein in Greifswald, für manche ist es ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur künstlichen Kernverschmelzung als Energiequelle der Zukunft. Andere dagegen sehen in dem Megaprojekt vor allem eines, einen Baustein der Aufbauhilfe Ost, ein Projekt, das der strukturschwachen Region Vorpommern auf die Beine helfen sollte. Für die Greifswalder ist die Anlage natürlich hoch willkommen. Selbst der grüne Oberbürgermeister schwärmt von dem Projekt.
Die bauliche Substanz vor der friedlichen Revolution und danach, manchmal kann man selbst als ehemaliger Oberbürgermeister nicht gleich auf den ersten Blick erkennen, wenn man die alten Bilder sieht, wo es denn früher mal so war, wo es dann so aussah.
Greifswald, das Café des Pommerschen Landesmuseums. Bei einer Tasse Kaffee erinnert sich Arthur König an die Zeit nach der Wende. Wie viele ostdeutsche Städte hatte Greifswald damals eine Krise zu durchleiden, sagt der ehemalige Oberbürgermeister.
Manche zogen weg aufgrund der Arbeitsbedingungen, manche waren einfach neugierig, wie es woanders aussieht. Also die Palette war dann breit und wir haben schon einen erheblichen Bevölkerungsverlust seinerzeit gehabt. So von 75.000 Einwohnern dann runtergehend bis auf 52.000 Einwohner.
Wie konnte man Greifswald voranbringen? Mit Tourismus als Industriestandort? Die Stadt entschied sich für einen anderen Weg.
Wir würden uns auf Wissenschaft und Forschung konzentrieren und haben darauf auch die städtische Politik ausgerichtet.
1993 bot sich eine Chance. Schon zu DDR-Zeiten war Greifswald auf Plasmaphysik spezialisiert, auf das Verhalten von heißen, elektrisch geladenen Gasen. Plötzlich war die Stadt als Standort für ein neues Großprojekt im Gespräch, für Wendelstein. Ein Institut, das Hunderte von hochqualifizierten Arbeitsplätzen bringen sollte. Bedenken, so König, waren rasch zerstreut.
Man hat auch ein bisschen Angst gehabt unter Kernphysik oder Kerngeschichten, wo das Wort Atom vorkam. Da gab es Befürchtungen wegen der Sicherheitsstandard und nicht immer konnten alle unterscheiden zwischen Kernfusion und Kernspaltung. Insofern galt es hier in Greifswald, geringere Widerstände in der Bevölkerung zu überwinden, was aber gut gelungen ist.
Man sieht es als Forschungsstandort, der uns international bekannt macht, der viele Menschen in die Stadt bringt.
Heute ist Stefan Fassbinder der amtierende Oberbürgermeister von Greifswald. Entspannt sitzt er an seinem Büro im historischen Rathaus. Der Blick aus dem Fenster schweift über den Marktplatz mit seinen alten, aufwendig renovierten Kaufmannshäusern. Fassbinder ist sichtlich froh, Wendelstein und eine große Außenstelle des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in seiner Stadt zu haben.
Das Institut spielt für uns in der Stadt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Als Forschungsstandort, der sehr, sehr viele Menschen hierher gebracht hat. Hochrangige Wissenschaftler, Techniker, Ingenieure, viele von ihnen sind mit ihren Familien hierher gekommen, haben also einfach zur Belebung der Stadt beigetragen.
Das Kalkül, Greifswald zu einem Wissenschaftsstandort zu machen, scheint aufgegangen. Die Arbeitslosenquote sinkt, die Einwohnerzahlen steigen. 400 Personen arbeiten im Max-Planck-Institut.
Wir haben ja noch ein zweites Institut, was im Bereich der Plasmaforschung aktiv ist, das Leibniz-Institut. Und wir sind ja überhaupt als Stadt der Schwerpunkt der Plasmaforschung, Deutschland und wahrscheinlich sogar europaweit. Wir sind die Stadt mit der größten Dichte an Plasmaphysikerinnen und Physiker. Wir setzen sehr auf die Plasmaforschung, einerseits in der Grundlagenforschung, aber eben auch in der anwendungsorientierten Forschung.
Ein wichtiges Glied in der Kette sei Wendelstein, sagt Stefan Fassbinder. 80 Millionen Euro sind durch das Fusionsexperiment nach Greifswald geflossen, auch in die Auftragsbücher regionaler Unternehmen. Nur, wie passt dieser Lobgesang zu seinem Parteibuch? Stefan Fassbinder ist Mitglied der Grünen und die setzen bekanntlich auf die regenerativen Energien, auf Sonne, Wind und Biomasse. Ein Konflikt also zwischen Parteiräson und Bürgermeisteramt?
Das ist durchaus vereinbar. Ich bin davon überzeugt, wir schaffen das mit den Regenerativen. Da bin ich ganz optimistisch. Allerdings ist jede Vorhersage natürlich auch mit einer Unsicherheit behaftet. Und ich wäre jetzt verwegen zu sagen, wir lassen deswegen alles andere einfach beiseite liegen.
Und das gilt in Fassbinders Augen auch für die Kernfusion.
Wenn das eine Möglichkeit ist, eine finanzierbare, eine umsetzbare, auch eine technisch verantwortbare Lösung, dann sollten wir sie auch anstreben. Aber das stellt sich diese Frage nicht heute und nicht morgen, sondern wahrscheinlich eher übermorgen.
Auf dem Weg zur Kernfusion, Spitzenforschung in Greifswald. In HR Info Wissenswert hörten Sie eine Ausgabe von und mit Frank Grotelischen. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.